Philipp Heusel, weiß nicht, ob der Name euch was sagt, ein deutscher Liedmacher, ein Künstler, wer normales Radio hört mit Popmusik, der hat wahrscheinlich eins seiner Lieder schon mal gehört. Und vorgestern ist mir ein Lied von ihm begegnet und da singt er: Wann kommst du mich holen aus dieser Dunkelheit? Sag wo bist du? Erkläre mir das Leben, ich weiß nicht, wie es geht. Erzähl mir von der Liebe, ich habe sie nie gesehen. Erzähl mir von deinem Leben, ich habe dich so noch nie gesehen. Erkläre mir die Liebe, ich habe sie immer schon verloren. Entschuldigt, dass ich das selber nicht singe. Ich kann nicht singen. Aber dieser Philipp, der fragt nach etwas. Wo bist du? Wahrscheinlich fragt er nicht nach Gott, sondern nach einer Angebeteten. Aber ich stelle das jetzt mal in diesen Kontext. Was sucht er eigentlich? Sucht er vielleicht doch insgeheim Gott? Und wir Menschen kennen diese Frage. Wo bist du eigentlich, Gott? Wir haben manchmal das Empfinden, Gott ist ganz, ganz weit weg. Und so hören wir auch die Ostergeschichte, die Passionsgeschichte mit dem ganzen Leid und fragen uns auch, Gott, wo bist du? Und so lese ich jetzt nochmal die Verse aus Johannes 19, 16 bis 30. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, die, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten ein Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seine Mutterschwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jüngern, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jüngern: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet's. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Wo ist Gott? Wo ist hier die Liebe? Wo ist hier auch das Leben, von dem die Christen immer sprechen? Wo ist es? Wie gesagt, wir haben eben gelesen, was alles so passiert ist mit Jesus, und es ist grausam, es ist schrecklich, es ist blutig. Er wurde abgeführt, er wurde verurteilt, er wurde gequält, misshandelt, er wurde verspottet, er wurde unter Verbrechern aufgehängt, er wurde getötet. Mich erinnert das, wenn ich die Szenen lese, die Texte lese, an den Film Die Passion Christi von Mel Gibson. Ich weiß nicht, wer den alle schon gesehen hat. Der ist schon ein bisschen älter, über 10 Jahre jetzt. Aber Mel Gibson hat sich gesagt, ich möchte, dass dieser Leidensweg realistisch dargestellt wird. Und das hat er auch getan. Vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen übertrieben, aber insgesamt, wenn man sich die Filme mal, wenn man sich den Film vor Augen führt, kann man sich vorstellen, wie schrecklich das eigentlich gewesen ist, was Jesus da durchlitten hat. Und wenn wir das sehen, was passiert mit uns? Also mir bricht es das Herz. Es bedrückt mich. Und das ist eigentlich die menschliche Sicht auf Karfreitag. Es ist schwermütig. Und Menschen, die nichts mit Gott, Glaube, Gemeinde, Kirche, Christentum am Hut haben, fragen sich dann, ja, wo ist denn dieser Gott? Wo ist hier die Liebe? Wo ist das Leben, von dem sie immer reden? Aber das ist nur die menschliche Sicht. Die menschliche Sicht auf Karfreitag. Gibt es auch eine andere Sicht? Wenn ich so schon frage, natürlich, es gibt die göttliche Sicht auf Karfreitag. Es ist vollbracht. Bei all dem, was passiert, erfüllt sich der Plan Gottes. Alle Beteiligten in dieser Geschichte werden zu Gehilfen Gottes. Und das auch ohne ihr Wissen. Sie machen es unbewusst, ungewollt. Einmal durch die Soldaten, die alttestamentlichen Vorhersagen werden durch sie erfüllt. Im Psalm 22, Vers 19 heißt es, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Pilatus wird plötzlich Zeuge, indem er ein Schild aufstellen lässt oder anhängen lässt. Das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Es war damals üblich, dass Verbrecher, die am Kreuz hingen, so eine Überschrift bekamen, so eine Verurteilungsüberschrift. Und das ließ Pilatus da auch hängen. Vielleicht ganz anders, als er gemeint hat. Eigentlich wollte er damit ausdrücken, jetzt gebe ich euch nochmal zurück zu den hohen Priestern. Ich ärgere euch nochmal, ihr habt mich nämlich gedrängt, dass ich den Jesus verurteile. Eigentlich wollte ich das gar nicht, aber ihr habt mich so unter Stress gesetzt und jetzt musste ich das machen. Und jetzt wollte er sie ein bisschen necken und hängt da dieses Schild auf. Aber im Glauben entpuppt sich das doch als Wahrheit. Gott nutzt diese Überschrift, die am Kreuz Jesu hängt, um allen zu zeigen, wer Jesus wirklich ist. Und das in allen 3 Weltsprachen, die es damals gab, die eigentlich jeder konnte. Hebräisch für die, die da lebten, Lateinisch für die Römer selber und Griechisch für die Reisenden. Und das ist ein klares Bekenntnis von Gott zu seinem Sohn. Und Pilatus wird da ungewollt, unbewusst zu einem Zeugen Jesu Christi. Und am Ende sagt Jesus, es ist vollbracht. Es wird etwas vervollständigt, damit etwas ans Ziel kommt, damit das Ziel erreicht wird. Das Erlösungswerk ist am Ziel. Es ist vollbracht. Und wenn man sich die damaligen Juden vorstellt, dann hatten die 3 Situationen vor Augen, was denn eigentlich vielleicht vollbracht sein könnte. Erstens einmal das Lamm. Das Lamm war das häufigste Schlachtopfer, das gebracht wurde, und es wurde morgens und abends im Tempel geschlachtet, um die Sünden des Volkes zu reinigen, die sich über den Tag so angesammelt haben. Und das wurde dann zum Brandopfer dargebracht. Dann hatte er natürlich auch Blut der Hebräer vor Augen, das Blut der Lämmer. Und da ganz genau auch das Passafest, was gerade auch in diesem Augenblick gefeiert wurde, als Jesus verstarb. Und damit wurde der Auszug aus Ägypten gefeiert. Es wurde die Befreiung der Sklaverei gefeiert. Und vielleicht erinnert ihr euch, was die letzte Strafe oder der letzte Fluch gewesen ist, den Gott über die Ägypter ausgesprochen hat. Es war der Tod der Erstgeburten. Außer der Juden, die das Blut eines Lammes am Türpfosten anstreichen sollten, damit die Engel, die dann durch die Stadt ziehen, wissen, hier muss ich nicht rein. Und womit wurde das Blut angestrichen? Mit einem Ysopstrauch. Genau das, was Jesus am Ende auch bekommt. Ein Schwamm auf einen Ysopstrauch. Also das Passa erinnert an den Auszug aus Ägypten, an Befreiung, an Rettung. Und der Hebräer denkt an den großen Versöhnungstag. Dann, wo der hohe Priester sich reinigt von aller Schuld und dann werden zwei Böcke genommen und einer wird ausgelost und der wird buchstäblich zum Sündenbock und in die Wüste gejagt, weil auf ihn die ganze Sünde des Volkes, was sich innerhalb eines ganzen Jahres so angesammelt hat, aufgelegt wird. Und in Hebräer 9, Vers 12 heißt es, er ist auch nicht nur durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Im Heiligtum hat er sein Blut für die Sünden der Welt vergossen. Wir sind befreit. Befreit für immer und ewig von dieser Schuld. Und wie wir auch eben in den Lesungen gehört haben, der Vorhang ist dann zerrissen zum Allerheiligsten. Das war eigentlich eine Barriere. Ins Allerheiligste konnte eigentlich nur ein Mensch, und das war der hohe Priester, und das auch nur einmal im Jahr zu diesem Versöhnungstag, wenn er sich gereinigt hat von aller Schuld. Und nun ist dieser Vorhang zerrissen, weil das endgültige Opfer dargebracht worden ist. Der Weg ist nun für alle frei. Es gibt keinen Vorhang, es gibt keine Barriere mehr. Jesus ist der Weg, Jesus ist dieses Lamm. Und das Schlachten der Lämmer hat damit auch aufgehört. Nun, was hat das mit uns zu tun, kann man jetzt auch fragen. Wir haben mit diesem ganzen Opferritual nichts mehr zu tun, diesen ganzen Kultgesetzen. Und es ist uns auch sehr fremd. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was geopfert hat, ich nicht. Also jetzt kein Tier, sondern nur vielleicht mal ein bisschen Geld oder sonst irgendwie was. Aber mit Tieren irgendwie etwas anzufangen und sie einem Gott darzubringen, das habe ich noch nie gemacht. Und das brauche ich auch nicht mehr. Aber was hat das mit meinem Menschsein heute zu tun? Die Menschen damals haben immer etwas getan, um Gott nahe zu sein. Und heute ist es auch so, dass viele Menschen immer etwas versuchen. Sie wollen etwas tun, damit sie Gott nahe sind. Es ist irgendwie in uns drin, dass wir etwas machen wollen. Es geht nicht einfach so. Man kriegt nichts geschenkt. Das wird uns als Kindern eingebläut, man kriegt nichts geschenkt. Und das verinnerlichen wir so, dass wir auch von Gott irgendwie dieses Geschenk nicht annehmen können. Wir wollen dafür etwas geben. Wir wollen dafür etwas machen. Und wir versuchen dann ein rechtschaffenes Leben zu führen und damit gottgefällig zu sein. Wir versuchen irgendwie Orte aufzusuchen, wo wir meinen, da wäre Gott. Da gibt es ganz viele Menschen, die pilgern an irgendwelchen Städten entlang, weil sie denken, da werde ich Gott finden. Und Jesus spricht, es ist vollbracht. Der Weg zu Gott ist in Jesus Christus. Man muss nichts mehr hinzutun. Und Jesus sagt selber von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, 6. Ich als Mensch kann nichts tun, um bei Gott irgendwie Wohlgefallen zu finden. Nein, ich kann nichts tun, um Gott näher zu sein. Eigentlich geht es nur durch Jesus. Jesus hat das vollbracht, dass ich Gott nahe sein darf und kann. Nun, jetzt hat sich der Plan erfüllt. Und doch bleibt vielleicht das Empfinden da, Gott ist irgendwie doch ganz weit weg. Auch wenn man das jetzt so theoretisch ein bisschen geklärt hat und theologisch geklärt hat, aber wo ist denn Gott? Er scheint irgendwie immer noch ganz fern zu sein bei diesem ganzen Leid und Schmerz. Warum empfinden wir so, dass Gott vielleicht in diesen Passionsgeschichten so weit weg ist? Ich glaube, weil Gott sich als sehr menschlich darstellt. Jesus ist ganz Mensch geworden. Und deswegen erkennen wir ihn nicht als Gott. Am Kreuz sagt er, ich habe Durst. Das kennen wir. Es ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis, etwas trinken zu wollen oder was essen zu wollen. Gott wurde ganz Mensch und er hatte auch dieses Bedürfnis. Und dann muss man auch sagen, Gott hat in allen Dimensionen, Jesus hat in allen Dimensionen der Menschlichkeit gelebt. Er hat körperlich gelebt, er hat seelisch gelebt, er hat geistlich gelebt, auch am Kreuz. Körperlich wurde er gequält durch die Misshandlungen der Soldaten und durch das Bewerfen der Zuschauer und auch durch den Durst. Seelisch wurde er erniedrigt durch den Spott, durch das Verpönen, durch das sich lustig machen. Und geistlich wurde er versucht durch das Vergeltungsgebet. Warum Vergeltungsgebet, fragt ihr euch vielleicht. Im Psalm 69, da heißt es, da gibt es eine Verheißung, dass sie mir Essig zu trinken geben. Und der damalige Beter dieses Psalms betet dann weiter und verflucht seine Feinde. Er möchte gerne, dass Gott einen Vergeltungsschlag an ihn vollstreckt. Aber Jesus tut das hier nicht. Er will keine Vergeltung. Und so lesen wir auch in Lukas 23, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat am Kreuz noch gelitten und spricht Vergebung aus. Er war in allen Dimensionen ganz Mensch. Und ein Mensch ist mir vielleicht ein bisschen näher, weil ich mehr mit ihm anfangen kann. Er ist greifbarer, er ist nicht so unsichtbar und so groß und so weit weg gefühlt, weil ein Mensch, den kann ich besser verstehen. Er ist mir einfach nahe, er ist mir nicht fremd. Und ein Mensch, den kann ich mich auch anvertrauen, vor allem dann, wenn ich weiß, er hat das Gleiche durchlebt, was ich durchlebe. Den Schmerz, das, was mir Leute antun. Und das kennt Gott. Er hat es selbst durchlebt. Er hat körperliche Schmerzen gehabt. Und er kennt es. Seelische Schmerzen kennt er. Und auch einen geistlichen Kampf kennt er, wenn er mit sich selber ringen muss. Und dadurch wird Jesus, Gott, mir zu einem Vertrauten. Er ist nicht mehr fern, sondern er ist ganz nah dran. Er ist ganz nah dran an meinem Leid, das, was ich auch immer wieder durchlebe, an meinen Schmerzen, die ich kenne. Und das tröstet mich. Denn Gott ist jetzt auch da in der Dunkelheit. Und so wie Philipp Poisel dann schreibt, wann kommst du und holst mich aus dieser Dunkelheit? Sag, wo bist du? Da spricht Jesus, es ist vollbracht. Ich bin schon da. Ich bin bei dir, ganz nah. Du musst nichts machen. der Weg ist frei. Und wechsel vielleicht einfach mal die Perspektive und schau durch die Augen Gottes. Es ist eine Erhöhung Jesu Christi, Karfreitag, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Amen.